Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der astronomischen Wissenschaften mit Ruth Grützbauch, die in Wien, Dr. Ruth Grützbauch, die in Wien ein Pop-Up-Planetarium betreibt und mir und damit uns Orgeszeug aus dem Universum erzählt. Hallo Ruth. Hallo Frau Doktor.
Hallo. So viel Zeit muss sein. So,
genau. Du hast gar nicht gesehen, wie ich mich verbeugt habe und hier kratzfüßig.
Na, ich finde das alles so wahnsinnig absurd, diese ganze Titelgeschichte. Aber das ist natürlich, Österreich ist das ja, also da kann man nicht angesprochen werden ohne den akademischen Titel.
Tatsächlich hat in Österreich jeder einen Titel oder nur Akademiker?
die kann man bei uns im Supermarkt kaufen.
Nein, aber könnte ja sein, dass es auch so Schwachsinnstitel gibt für Leute, die so wie mich. Irgendwie, weil Publikationsrat klein oder irgendwie so.
Du könntest dir einen Titel aussuchen und muss halt schauen, ob Leute mitmachen und den dann auch verwenden. Naja, es gibt halt diese ganzen, Hofrat, Dings und so weiter, diese ganzen Beamtentitel, die gibt's auch und die verwenden Leute auch. Also, ja. Aber natürlich sind die akademischen Titel irgendwie so das Hauptding. Ja. Und man ist dann halt auch, wenn man dann verheiratet ist mit jemandem, der einen akademischen Titel hat, ist man dann halt. Kriegt man den auch gleich.
Ach, das heißt, werden wir verheiratet, wäre ich Herr Dr. Grützbauch.
Ja, genau. Ja, also naja, meistens ist es natürlich andersrum, traditionell.
Patriarchat. Bildungspatriarchat.
Aber gut, das ist auch ganz lustig, weil manche Leute, dann kriegt man E-Mails, wo irgendwie drin steht, Frau Magister.
Frau Magister.
Sehr geehrte Frau Magister. Und dann denke ich mir, jetzt schreibe ich denen aber zurück, weil, also wenn man sich schon irgendwie so, die haben halt dann einfach falsche Informationen und es ist ihnen aber so wichtig, diesen Titel zu verwenden, aber es ist ihnen nicht wichtig genug zu checken, welcher mein Titel ist, oder?
Ja, aber
es
ist doch ganz schön, wenn du das dann einfach eine ganz normale Antwort schreibst und dir dann unterschreibst mit Dr. Grützbauch. So, eigentlich viel besser, so ganz subtil.
Das habe ich mich bis jetzt noch nie getraut, aber ich denke,
ich würde es machen, ey, wenn ich schon so viel Arbeit in eine Dissertation gesteckt hätte. Mein Freund von mir macht es immer nur, wenn er von den Einfältigen irgendwas will. Also Wohnungssuche. Dann hat er auf einmal seinen Doktortitel. Ja. Das ist echt total schön.
Allerdings, wenn man in einem Amt ist oder so. Ja, natürlich. Ja. Das nutze ich schon.
Auch schon, dann ist er irgendwie in eine noble Gegend gezogen in seiner Stadt. Und da hat sich auch gedacht, diese ganzen Arschlöcher. Und hat dann sein Klingelschild, Doktor.
Wirklich? Oh.
Diese ganzen Pisser hier, euch werde ich
sagen. Aber er hat recht, oder? Ja, er hat irgendwie recht, weil gerade in diesen Kontexten, wo es den anderen Leuten wichtig ist, dann kann man es ihnen so richtig schön aufs Auge drücken. Aber es ist natürlich absolut lächerlich. Also es ist irgendwie, ich meine, es ist halt auch, ja, in England zum Beispiel interessiert das niemanden.
Das ist auch mit allen,
so angenehm. Ja,
wirklich, bisher haben alle Wissenschaftlerinnen, alle Wissenschaftler, mit denen ich geredet habe, und ich mache das ja schon seit 10 Jahren für die Helmholtz-Gemeinschaft, die haben alle gesagt, hör mal auf mit dem Quatsch. Lass halt mal weg. Die legen da, ja, ich habe noch nie erlebt, dass sie da Wert drauf legen.
Es ist halt auch einfach es ist quasi fast wie eine Berufsbefähigung. Es ist jetzt nicht so, dass man das so sieht, als ein Riesending, das ich gemacht habe.
Vor allem, wenn du Institutsleiterin bist, wenn du die Leiterin eines Helmholtz-Institutes bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vorher irgendwann mal promoviert hast, sehr hoch.
Ja. Also ich glaube, allerdings finde ich jetzt, also der eigentliche Titel, den ich noch viel besser finde, wäre natürlich Frau Direktorin.
Frau Generaldirektorin. Und dann immer mit dem Mercedes vom Chauffeur abgeholt werden.
Ich finde das so lustig, ab und zu verwende ich das ja, Planetariumsdirektorin.
Geil.
Und dann lesen Leute, ich verwende es natürlich aus Spaß, weil ich es natürlich lustig finde, mich Planetariumsdirektorin zu nennen, was ich ja bin, aber halt nicht so wie es. Und dann kommen manchmal Leute so, von welchem Planetarium genau? Mhm. Und ich so, von meinem eigenen.
Vom Grützbauch, Wiener Grützbauchplanetarium. Wiener Grützbauchplanetarium.
Sehr lustig.
Ich erzähle dann immer die Geschichte. Ich habe mal, das ist ganz, ganz, also 25 Jahre her oder sowas, da habe ich in einer Filmproduktion gearbeitet und unser Chef, der hat an der Filmakademie in, ich glaube, Ludwigsburg, oder? Ich glaube ja, oder war der in München? Jedenfalls war er da Professor. So. Mhm. Und der war, keine Ahnung, wie alt war der? Ich war damals 30, lass den mal 50, 55 vielleicht war der oder so, ich weiß es nicht mehr. Und der brauchte eine Wohnung in Köln. Dann haben wir eine Wohnung für den gesorgt. Ne? Also das Fußvolk in seiner Firma hat eine Wohnung für ihn gesucht. Und dann haben wir eine total geile Wohnung in Köln gefunden, im belgischen Viertel, 5. Stock oben unterm Dach, wunderschöne Wohnung. Waren da oben, haben uns die angeguckt und dann irgendwann meinte die Maklerin, naja, das sind jetzt also auch viele Treppen und wir haben hier überhaupt keinen Aufzug. Schafft der Herr Professor das denn noch? Die hat garantiert so ein Bild von so einem alten Zausen mit einem Hörrohr im Kopf gehabt.
Ja, mit so einem Monokel genau. Im Auge stecken und so einer Weste. Ja, ja. So, mit
das, einer Taschenuhr das war aber an wirklich Kette. Der Moment, an dem ich akademische Titel im Alltag für lächerlich. Ab dem ich akademische Titel im Alltag für lächerlich
aber gehalten das ist, habe. Aber es ist wirklich so, dieses Beispiel veranschaulicht einfach auch so schön, worum es da geht und dass es Bilder erschafft. Ja? Genau. Die Sprache erschafft Bilder und die Bilder wiederum bestimmen, wie wir handeln und wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und darum ist es natürlich schon auch wichtig, dass man diese Strukturen quasi aufbricht.
Ja, ja, ja.
Also, ja.
So, Frau Dr. Grützbauch.
So, apropos aufbrechen. Genau.
Auf zu den Sternen.
Argen Dinge da draußen reden. Und ich habe mir gedacht, wir reden über etwas dieses Mal, was schon wirklich lange überfällig ist, worüber wir auch noch nicht geredet haben, soweit ich es in meinen Aufzeichnungen überblicken konnte.
Metal Going to Go Supernova.
Das steht uns noch bevor. Die ist noch nicht überfällig. Das kommt erst in ungefähr 10 bis 100.000 Jahren.
Aber oder morgen.
Man oder morgen.
Weiß es nicht.
Naja, plus minus. Ne? Mhm. Ja. Aber es hat auch was mit dem Thema zu tun, dass wir nicht in der letzten Folge, da ging es ja um Dieter, ne?
Dieter, genau.
Pronomen. Sorry, Dieter übrigens. Dieter hat einen Kommentar geschrieben, den fand ich sehr lustig. Er hat sich natürlich sehr gefreut und gedacht, ha, endlich mal ein Exoplanet genau. Wird nach mir benannt. Sorry, Dieter.
Ja, tut uns leid.
Danke,
auf eine Art.
Übrigens, apropos auf eine Art, apropos für die Empfehlungen, die vielen netten Empfehlungen. Ich schaue mir normalerweise die Kommentare nicht so an, aber irgendwie ist Zufall, habe ich sie mir angeschaut bei der letzten Sendung. Danke für die schönen Empfehlungen zu Mythologie-Infoquellen.
Ja, aber das ist was, da muss ich
mir anzuschauen. Aber
da muss ich auch noch mal ran. Da muss ich auch mal irgendwie. Wahrscheinlich wird es eine Sendereihe oder so.
Die Stephen Fry Empfehlung fand ich sehr interessant, weil der ist natürlich, ich meine, ideal geeignet, oder?
Für so ein Thema. Der ist halt auch super Entertainment, der Typ.
Und ist einfach ein cooler Typ, ja. Also ja, danke dafür. Aber eben, nicht um letzte Folge ging es, sondern ich glaube, es war die vorletzte, wo wir über dieses Neutrino-Bild geredet haben. Und das ist natürlich schon sehr arg gewesen und so weiter. Aber was noch viel ärger ist und was ein bisschen mit diesem Neutrino-Bild zu tun hat,
Moment.
Weil das Neutrino-Bild mit Hilfe dieser Strahlung überhaupt erst quasi erstellt wurde. Mhm. Hast du aufgepasst?
Nee, aber müsste es nicht Orga heißen und nicht Ärger?
Orga, ja, das
okay,
ist das
gut, recht. Ich wollte nur sicher gehen. Ich wollte auch was sagen, weil ich ja nichts zu sagen habe.
Darum quatsch
ich
immer betrogen.
Nein, ich habe nicht die leiseste Ahnung, worüber du reden willst.
Die ärgste Strahlung im Universum? Die hochenergetischste, noch höher, hochenergetischer, noch ärger als Röntgenstrahlung.
Gammastrahlung.
Gammastrahlung. Okay. Ja.
Wow.
Und das war ja damals das Neutrino, also damals, na, so lange ist es das noch nicht her, aber dieses Neutrino-Bild haben sie quasi erstellt mit Hilfe von einem Gamma-Bild des Himmels, Gammastrahlungsquellen in der Milchstraße, um die Wahrscheinlichkeit, dass die Neutrinos da wirklich von der Milchstraße kommen, zu erhöhen, weil die Neutrinos aus den gleichen Prozessen unter anderem kommen wie die Gammastrahlung. Ja?
Mhm.
Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, Moment mal, Gammastrahlung, da haben wir noch nicht drüber geredet.
Nur.
Und das ist, also was passt denn besser zu den ärgsten Dingen da draußen?
Stimmt, Ärger geht's kaum. Ja.
Also ihr geht überhaupt nicht Ärger.
Ich habe die Tage meinen WLAN hier zu Hause umbenannt in Strahlung, um die Nachbarn zu irritieren.
Gute Idee, ja. Dass da niemand versucht, sich da auch nur ansatzweise
genau.
Irgendwie einzuwählen.
Oh, das lassen wir mal.
Ja, bei Gammastrahlung ist es natürlich, also das, da will niemand ran, oder?
Nee, das ist die größte Eindringtiefe ins Gewebe, ne? Also wenn wir jetzt von radioaktiver Strahlung hier irgendwie
Gaut. Genau, und es klingt auch schon irgendwie am ärgsten, oder? So Gammastrahlung, das hat irgendwie so...
Ich weiß nicht, ja, Gammastrahlung, nö, finde ich nicht so? Nee, finde ich nicht. Ah. Ich weiß auch, auch nicht, warum. Also ich finde, das klingt nicht cooler als Beta-Strahlung oder sowas. Also das, ja, oder Röntgen. Eigentlich finde ich Röntgen noch, klingt viel krasser. Röntgen. Weil da hat man direkt diese riesigen Apparate irgendwie vor seinem geistigen Auge und so. Gammastrahlung ist so,
ja,
ist
halt. Ja, und bei Gammastrahlung hast du nicht gleich den Atompilz vor deinem geistigen Auge?
Nee, tatsächlich nicht. Es ist interessant eigentlich, ne? Weil, ja.
Na, vielleicht ist das, weil halt Röntgenstrahlung so ein weiß nicht, ein Alltagsding fast schon ist für uns, ne? Also gern, Knochen gebrochen, Röntgen, Zahnarzt, Röntgen, geht schon. Und Gamma, stell dir vor, du gehst zum Zahnarzt und er kommt, kommen Sie bitte in den Gammastrahlenraum. Und so,
hier haben Sie einen Bleianzug. Ja. Ist das denn Gammastrahlung, was eine Nuklearexplosion im Wesentlichen erzeugt?
Unter anderem, ja. Also da kommt viel Gammastrahlung raus. Darum ist es ja auch Alpha, Beta, Gamma. Also da kommt der Name ja überhaupt her. Ne? Gammastrahlung ist, also eigentlich ist das ja das mit den verschiedenen Arten an radioaktiver Strahlung, ist ja eigentlich total blöd gewählt. Also es ist halt so Alpha, Beta, Gamma, alles komplett unterschiedliche Dinge, die jetzt auch nicht unbedingt so da irgendwie einen Zusammenhang haben, bei unterschiedlichen Prozessen auch entstehen. Gammastrahlung, vor allem Gammastrahlung sind Photonen, ja. Mhm. Also Gammastrahlung ist eigentlich eine Art von Licht. Das sind kleine Energiepakete, die sich mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend bewegen. So wie Licht. Nur ist es halt einfach, weiß ich nicht, ja, mindestens mal eine Milliarde Mal energetischer als das Licht, das wir mit unseren Augen sehen. Mhm. Drum kann man es ja auch nicht mit unseren Augen sehen.
Doch, genau, also einmal.
Genau. Also es ist sehr, sehr hell und dann sehr lang, sehr, sehr dunkel, ja. Naja, nein, so schnell geht das ja dann wahrscheinlich auch nicht. Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist, also Alpha-Strahlung sind eigentlich Heliumkerne, ne? Protonen, Neutronen. Okay. So, ne? Beta-Strahlung sind hauptsächlich sehr schnelle Elektronen. Mhm. Oh, gut, können auch Positronen sein, glaube ich jetzt. Ja, es gibt irgendwie mal Beta plus, Beta minus.
Aber es sind halt Teilchen,
Teilchen, genau. Alpha und Beta sind Teilchen. Gamma-Strahlung sind keine Teilchen, sondern das sind, Photonen sind auch Teilchen, aber es sind keine Materie-Teilchen, ja, sondern es ist Licht. Und darum ist es, diese Gamma-Strahlung kann in ganz vielen verschiedenen Prozessen auch erzeugt werden. Ja, der radioaktive Zerfall ist eine Möglichkeit, wie diese Gammastrahlung erzeugt werden kann. Im Weltraum ist es unter anderem ganz, ganz anderes Zeug, was diese Gammastrahlung erzeugt. Ja. In der Kernfusion wird auch Gammastrahlung erzeugt, ja, aber das meiste ist viel, viel, viel hochenergetischer als diese Gammastrahlung, die im radioaktiven Zerfall erzeugt wird. Ja. Das Zeug, was da aus dem Weltraum an Gammastrahlung zu uns kommt, ist wirklich die aller ärgste Strahlung.
Und was im Weltraum erzeugt die dann? Ist das die Kernfusion?
Also ja, auch. Aber das ist jetzt nicht das, was man quasi beobachten will. Also eigentlich, woran ich interessiert bin, das sind die hochenergetischen Prozesse da draußen, in den abstrusesten Dingen, die da draußen passieren. Also natürlich ist dementsprechend, weil die Gammastrahlung so eine hochenergetische Strahlung ist, ist auch die Erzeugung dieser Strahlung super hochenergetische Prozesse. Und eben, weil es so, das ist ja auch ein riesen Spektrum. Ja? Also da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die diese Strahlung erzeugen können. Und das ist ja auch, also der Bereich der Gammastrahlung ist ja riesig. Ja? Also ne? Sichtbares Licht ganz wenig und irgendwie UV auch ganz wenig, Röntgen vielleicht ein bisschen mehr. Und Gammastrahlung kann Also es gibt Gammastrahlung, die milliardenmal energetischer ist als andere Gammastrahlung.
Okay, ich verstehe. Meine, wenn man das auf so eine Skala auftragen würde die Gamma, also praktisch auf der nach oben offenen Gammastrahlungsskala sozusagen.
Mehr oder weniger, ja.
Okay,
ich genau,
verstehe.
Jetzt habe ich mir ein bisschen kompliziert ausgedrückt, gell, aber das war es, worauf ich hinaus wollte. Ja. Mhm. Das ist alles mögliche Zeug da draußen. Also, ich meine, wie man da überhaupt drauf gekommen ist, dass es diese Gammastrahlung, quasi diese Art von Licht gibt, die da aus dem Weltraum kommt, ist auch irgendwie sehr nett. Also man kann das natürlich nie auf der Erde selber nicht wirklich beobachten, unter Anführungszeichen, detektieren, sollte man vielleicht besser sagen. Ja, glücklicherweise kann man die Gammastrahlung auf der Erdoberfläche nicht beobachten.
Was mir aufgefallen ist, dass ich, nachdem ich dann mehrmals mit so Beschleuniger, also mit so Physikern und Physikerinnen, die an Beschleunigern arbeiten, geredet habe, habe ich angefangen, egal wovon ich rede, immer zu sagen, dass wir es nicht sehen. Ja, da musste ich mich auch wieder irgendwie von abtrainieren.
Das ist,
natürlich kann man es nicht sehen. Ja, ich meine mit Detektoren. Also.
Ja. Detektieren. Aber es ist ja auch immer, Detektieren ist auch irgendwie so ein, das kann auch wieder alles heißen, gell? Das ist auch irgendwie so ein bisschen so ein missverständliches Wort. Naja, egal. Wie auch immer, man muss natürlich in den Weltraum hinaus, um diese Gammastrahlung zu detektieren. Und das ist auch die Art und Weise, wie überhaupt die Gammastrahlung aus dem Weltraum gefunden wurde das erste Mal. Das ist ganz lustig, dass es kennst du die Geschichte,
wie
man drauf gekommen ist?
Nee, ich wollte nur gerade fragen, man kann also die Gammastrahlung aus dem Weltall auf der Erde überhaupt nicht detektieren?
Haha, okay, dazu kommen wir noch.
Okay.
kann man über Umwege, aber da reden wir dann nachher drüber. Okay, zuerst mal Weltraum, also da, wie man drauf gekommen ist, dass es diese Gammastrahlung aus dem Weltraum gibt, du kannst es dir wahrscheinlich denken, es waren nicht wissenschaftliche, rein wissenschaftliche Gründe, sagen wir jetzt mal, die uns dazu getrieben haben, den Weltraum nach Gammastrahlen abzusuchen.
Nein.
Es war wieder mal
das Militär.
Das Militär, es waren Militärsatelliten in den 60er Jahren.
Ich finde es auch immer so schön, wenn alle so Raumfahrt begeistert sind, niemand denkt daran, dass da oben im Wesentlichen das Militär unterwegs ist. Ja.
Allerdings, und die finden natürlich auch irgendwie dann halt Dinge heraus. Das hat, wie haben wir vorhin so schön gesagt, Synergieeffekte für die Wissenschaft. Aber es ist lustig, es war nämlich so in den 60er Jahren, da waren irgendwie jede Menge Atomtests und so weiter. Man wollte diese quasi neu gefundene Energiequelle da ausprobieren und so weiter und so fort. Irgendwann ist man draufgekommen, da entsteht viel Strahlung und die bleibt und dann sind die Bereiche dann nicht mehr so bewohnbar. Darum hat man sich darauf geeinigt, dass jetzt Atomwaffentests, also wahrscheinlich auch aus anderen Gründen, weil man nicht wollte, dass da so viele Leute da dann drauf gehen. Naja, auf jeden Fall hat man sich darauf geeinigt, die Atomwaffentests quasi zu verbieten, ne? In den 60ern. Jetzt ist natürlich die Frage, Oberirdische, genau, ja. Zumindest auf der Erdoberfläche. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, okay, aber machen das die anderen auch? Halten sich die anderen da auch dran? Und wie finde ich aus, ob sich da alle da dran halten?
Ich muss irgendetwas sehen, das einzigartig durch oberirdische Kernwaffenexperimente oder Kernwaffentests erzeugt wird. Genau. Also irgendeinen eindeutigen Marker. Und das ist die Gammastrahlung.
Gammastrahlung.
Ah, okay.
Also wenn ich...
Ich muss mir also einen Gammastrahlendetektor irgendwo hinstellen, um zu sehen, ob irgendein Arsch hier eine Kernwaffe gezündet hat.
Genau, am besten natürlich von oben, ne?
Klar, Fernerkundung ist immer besser.
Ja. Ne? Also, Satelliten in den Weltraum hinauf geschickt und also von den USA, natürlich wahrscheinlich haben es auf der russischer Seite, gab es wahrscheinlich genauso Satelliten, weiß ich jetzt nicht, aber das waren die Vela-Satelliten hießen die. Sollten Gammastrahlungsblitze quasi auf der Erdoberfläche finden, so es sie dann gibt. Also so denn jemand sich da nicht dran hält und doch die Atomwaffen da irgendwie versucht zu testen und so weiter. Ja. Entdecken diese WLAN-Satelliten. Tatsächlich, Ende der 60er war das, ne? Also schwierige Zeit, ja. Da entdecken die tatsächlich Gammastrahlenblitze.
Die nicht von der Erde kommen.
Jetzt ist aber das Ding so, naja, weißt du ja nicht. Ja. Das war ja natürlich da in den, kann man sich gut vorstellen, in den Köpfen der Militärs, naja, man schickt da diesen Satelliten rauf, der einen Detektor an Bord hat, der detektiert die Gammastrahlen von den Atomtests, dass da von der anderen Seite, von der Rückseite auch was kommen könnte, war da vielleicht damals noch gar nicht so präsent. Ja.
Präsent vielleicht, aber es hat die halt nicht interessiert, weil darum ging es ja bei diesen Satelliten nicht, ne?
Ja, genau. Ja. Naja, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass da natürlich die Aufregung groß war. Wo kommen diese Gammablitze her und so weiter, ja? Und dann irgendwie so, du warst. Bis dann erst, das war dann erst einige Jahre später, Wissenschaftler sich der Satellitendaten angenommen haben und halt quasi die Richtung und die sagen wir es mal, die Art und Weise, wie diese Gammastrahlung detektiert wird, ja, sich genau angeschaut haben, wie diese Teilchenspuren, die da ausgelöst werden oder was auch immer, ne? Diese Elektronen, die da dann irgendwie rausgehaut werden und so weiter, mit welcher Energie und so weiter und so fort, draufgekommen sind, dass das gar nicht dazu passt. Das passt nicht zu den Atomen.
Das heißt,
Gammastrahlen.
Das heißt, muss aber woanders
kommen.
Die Militärs sind jahrelang davon ausgegangen, dass die Russen, dass der Iwan Atomwaffenexperimente macht, die er gar nicht gemacht hat.
Ja. Also ich habe jetzt da, ich kenne
mich ja auch super. Entschuldigung.
Ich bin jetzt keine Spezialistin für Militärgeschichte und so weiter. Also falls da jemand mehr weiß.
Was ja, immer her damit.
Aber in den späten 60ern vorgegangen ist. Aber man kann sich es ungefähr vorstellen. Ja, diese,
ja, klar.
Wie man es immer sieht in den Filmen, wo sie sich dann treffen in diesen großen Räumen mit so runden
Tischen. So ein dickschädliger, breithalsiger General mit so einer Zigarre.
Genau.
Die Russen haben schon wieder einen Atomwaffenversuch gemacht. Wir müssen auf DEFCON 3.
Oder so, genau. Sowas. Was war das? DEFCON 5 war irgendwie das Ärgste? Oder war das
nee, DEFCON 5 ist Frieden.
Nein, 5 ist Frieden. Ah, 1 war das. Okay, genau. Okay. Das kenne ich aus diesem Tic-Tac-Toe-Film. Wie hieß der?
Ja, Wargames.
Ja. Ich habe schon die Russen bekämpft. Da haben sie noch in die Windeln geschissen. Sie Sesselfurzer.
Ja, genau so war es.
Ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Ja, genau. Wie in diesem, ja.
Also ich weiß nicht, ob es so war, aber genauso kann ich es mir auch vorstellen. Also wahrscheinlich, es würde mich nicht wundern, wenn es genau so gewesen wäre. Auf jeden Fall.
Was sie aber doch wahrscheinlich haben, ist, also sie werden diese Gammastrahlendetektoren haben und werden sagen, okay, hier hat's geblitzt. Wir haben einen Hinweis auf eine oberirdische Nuklearexplosion. Wir gucken uns jetzt mal die seismischen Daten an. Und dann werden die ja gesehen haben, dass es keine passenden seismischen Daten zu diesen. Genau. Das, also, weil seismische Daten haben die sammeln ja schon wesentlich länger.
Man könnte quasi annehmen, dass dann Wissenschaftler jeglicher Flavors irgendwie gesagt haben, I don't think so. Und die Militärs mit den Zigarren im Mundwinkel trotzdem, find out who did it. Irgendwie so. Naja, und sie haben, aber das war wirklich, ich glaube, das war erst Anfang der 70er, ja. Das war, also das sind schon Jahre vergangen, bis man dann noch wirklich drauf gekommen ist, nein, it's coming from outer space. Huh. Aliens.
Nein.
Nein, also so arg waren sie dann wahrscheinlich nicht drauf. Aber genau, woher kommt der Scheiß? Ja, also war natürlich zuerst mal so, es kommen super hochenergetische Photonen aus dem Weltraum. Ja, war natürlich, okay, zuerst mal, wo kommen die her? Aus der Milchstraße wär irgendwie naheliegend gewesen, dass da Matching natürlich dann auch mal gleich mal angenommen, okay, das ist irgendwie kernphysikalische Prozesse, ganz allgemein, die diese Gammastrahlung erzeugen, also Dinge, die in Sternen passieren, gut, kommt von den Sternen, kommt aus der Milchstraße. Ja. Ist jetzt aber so, dass diese Gammastrahlenquellen da von überall kommen. Also die Strahlung ist mehr oder weniger so gleichmäßig, die einzelnen Quellen sind gleichmäßig über den Himmel verteilt. Ja. Kommt nicht aus der Milchstraße oder zumindest nicht nur oder nicht hauptsächlich. Weil wenn es aus der Milchstraße wäre, die Milchstraße dann eine eindeutige flache Verteilung, hat dann auch noch ein paar Kugelsternhaufen, aber gut, so viel kann da auch nicht herkommen. Ne? Also
ist das Teil der Hintergrundstrahlung? Obwohl, nee, die ist ja viel zu langwellig, ne?
Das ist wie ja genau, die ist, also ja. Ist wieder eine ganz andere Frage, ob es auch eine einen Gammastrahlen-Hintergrund gibt. Aber
ja.
Nein, also das mit der Hintergrundstrahlung an sich hat das jetzt nichts zu tun. Das sind schon einzelne Quellen. Mhm. Ja. Und was man dann auch, was auch das Ding ist an diesen Gammastrahlen, die sind nicht quasi konstant meistens. Ja, die sind nicht irgendwie die ganze Zeit da, sondern das sind so kurze Ausbrüche.
Gamma-Bursts,
genau.
Ist das so? Heißt das wirklich so?
Ja, ja.
Oh.
Gamma-Ray-Bursts.
Gamma-Ray-Bursts.
Gamma-Blitze heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Das ist ein bisschen, finde ich, nicht so. Nein. Ja. Gamma-Ray-Bursts, das ist schon irgendwie, ja, das deutet schon mal an, was da so ist. Und also, wenn man sich jetzt denkt, okay, Explosionen, was gibt es für Explosionen im Weltraum? Erstmal so die erste... Das erste Ding.
Supernovae.
Genau, Supernovae, genau, natürlich.
Oder ja. Wie wir Deutschen sagen würden, Supernovae.
Supernovae.
Genau. Ja, wir sagen ja auch Aerosol. Hatten wir ja schon mal in der Sendung hier. Yeah. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aerodynamik, Aerosol. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist, ja. Aber das seit du aber dann gesagt hast, ach, die meinen damit das Gegenteil.
Original, ja.
Ich weiß nicht, du hast gesagt, ach, die meinen damit das Gegenteil von Aerosol, Aerosol. Und seitdem.
Das habe ich gesagt.
Das hast du gesagt, ja. Und sorry. Das habe ich mir gemerkt. Und wann immer jetzt jemand hingeht und sagt, und dann ist ja, dann haben wir ja noch da Probleme wegen Viren und in den Aerosolen, sage ich, ach, in den Gegenaerosolen auch? Und dann wäre ich immer doof angeglotzt.
Ja, weil das ist so. My humor is wasted on them, ja. Es ist einfach zu. Das Lustige ist, ich habe ein extrem schlechtes Gedächtnis.
Ich merke es gerade.
Ich kann mich jetzt natürlich überhaupt nicht mehr erinnern, ja.
Ich habe ein extrem schlechtes Gedächtnis und ich erinnere mich genau daran. Das ist ja wirklich. Ja, jedenfalls hast du gemacht. Vielleicht.
Aber das ist witzig. Eigentlich ist es gut, wenn man ein schlechtes Gedächtnis hat, weil dann ist man immer wieder überrascht. Also ist irgendwie dann
damit
so.
Verdiene ich seit einem Vierteljahrhundert meinen Lebensunterhalt. Nee, ernsthaft.
Ja.
Wenn ich tatsächlich alles behalten hätte, worüber ich jemals mit irgendwelchen Leuten, die garantiert mehr wissen, als ich geredet hätte, habe, ich würde nur noch blöd rumfachsimpeln. Und ich finde es besser, das Fachsimpeln den Fachleuten zu überlassen und selber halt doofe Zwischenfragen zu stellen oder überhaupt um Zeug zu reden. Ja,
ja, finde ich eigentlich auch fast besser.
So Gammablitze.
Jetzt. Gut. Gammablitze, ja. Also, an sich sind Gammastrahlen selber schon irgendwie coole Ereignisse, die diese Gammastrahlen quasi verursachen. Ja. Die Supernova-Explosionen und so weiter, bla bla. Aber was quasi fast noch cooler ist oder noch ärger sein muss, sind eben diese Bursts, ja, diese Gamma-Ray-Bursts, diese kurzen Strahlungsausbrüche.
Aha.
Und man hat die dann schon mit, dann auch ziemlich bald, ich glaube dann schon so in den 90ern oder so, nachdem man halt auch irgendwie verschiedene Satelliten in den Weltraum hinausgeschickt hat, um diese Gammastrahlen genauer zu detektieren, zu schauen, woher die kommen und so weiter, die mit fernen Galaxien in Verbindung gebracht. Ja? Also was da passiert, ist hauptsächlich nicht in der Milchstraße. Ja, diese super hochenergetischen Gammastrahlen kommen eben schon auch aus der Milchstraße, aber eigentlich hauptsächlich nicht, sondern aus fernen Galaxien, die kommen aus anderen Galaxien, die teilweise, die mindestens viele Millionen von Lichtjahre von uns entfernt sind, teilweise Milliarden von Lichtjahren von uns entfernt sind.
Sind die älter oder sind die jünger als die Milchstraße?
Naja, je nachdem, wie weit sie weg sind, kommen sie quasi aus einer Zeit, wo das Universum auch noch jünger war und damit auch die Quelle. Ne?
Klar,
also,
ja,
wenn ich etwas,
ja, blöd, ja. Es gibt ja kein Jetzt.
Also, genau, jetzt gibt's nicht. So ist es, ja. Genau, also das ist, aber das allein, wenn man sich das jetzt mal überlegt, ist irgendwie schon krass. Du hast eine Quelle, eine Strahlungsquelle, wo irgendwie Gamma-Photonen herkommen, die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind, ja. Super. So quasi eine plötzliche, extrem kurze Explosion an Strahlung, die aber Milliarden von Lichtjahre bis zu uns gebraucht hat. Ja. Das ist, ich meine, das sind sehr, sehr seltsame Dinge. Und diese Gamma-Ray-Bursts, diese kurzen Ausbrüche vor allem, ja, die können irgendwie ein paar Sekunden dauern. Ein paar Minuten vielleicht, ja, aber die meisten sind irgendwie so in wirklich in, im Sekundenbereich. Krass, oder?
Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, also das ist ja jetzt nicht so eine Stange Dynamit, die da explodiert, sondern das sind ja riesige Gebilde, die da in die Luft fliegen, so, also in die Luft fliegen, so schön, ins Vakuum fliegen. Also das heißt ja, dass irgendwie so ein Stern innerhalb weniger Sekunden geplatzt sein muss.
Das Ding ist, also, genau, ja, dass das kann nur sehr klein sein, ja, das Ding, woher die Strahlung kommt.
Es kann nur klein sein, okay.
Ja,
ich hätte gedacht, das wäre so
kurz dauert.
Ja gut, aber vielleicht wäre es ja auch möglich, dass die Sonne innerhalb von Sekunden bam macht.
Das
genug Energie das, vorausgesetzt in der Mitte jetzt so.
Du kannst, wenn du eine Lichtveränderung siehst, ja, dann kann das quasi nur so klein sein, wie quasi minimal, wie das Licht quasi braucht, um diese. Nein, das wird kein Satz mehr. Oh Gott. Dann,
auch wie das Licht das braucht, Ding, um aus der Mitte dieses Dinges herauszukommen.
Wenn das Licht braucht jetzt, sagen wir mal, eine Sekunde, um dieses Ding zu durchqueren, dann kann sich dieses Ding nicht jetzt in einer Zehntelsekunde quasi aufleuchten
und
dann wieder verschwinden. Das geht nicht. Das heißt, das Ding, was ich da beobachte, muss quasi mindestens so groß sein, wie Licht in der Dauer der Veränderung zurücklegt, ja?
Ja.
Das ist quasi die Minimumgröße, also eigentlich auch die Maximum. Nein, ich habe es sehr schlecht erklärt, aber es ist mehr oder weniger nachvollziehbar, oder?
Dass die Größe. Also ich habe das Gefühl, als hätte ich es verstanden, das habe ich aber auch schon bei Quanten gehabt.
Also ist die Größe des Dings ist korreliert mit der Veränderung des Lichts, ja? Also wenn ich eine veränderliche Quelle habe, dann weiß ich, wie groß oder wie klein die ungefähr sein muss.
Ja, was heißt das denn dann für Gammastrahlung?
Und wenn jetzt das Ding irgendwie sich innerhalb von ein paar Sekunden verändert, dann muss das aus einer sehr, sehr kleinen Region, also aus einer kleinen Raumregion kommen.
Aber
es ist eine Maximalgröße.
Faustgroß, mondgroß?
Nein, okay, nein, nicht so klein, okay. Aber schon jetzt zumindest, also naja, also für etwas, was aus einer anderen Galaxie kommt,
ja,
und so hochenergetisch ist und so quasi super fokussiert ist.
Dass es hier so gut detektierbar ist.
Ja, ist extrem schräg. Du hast ja auch, also wenn das Ding diese Gammastrahlen quasi rundherum aussendet,
ja,
dann kommt da ja nicht mehr so viel bei uns an.
Ja. Sollte, ja.
Sollte. Das heißt, die meisten dieser Gamma-Ray-Bursts müssen erstens aus einer extrem kleinen Gegend kommen und sind eigentlich fokussiert. Ja? Also das ist so ein bisschen wie Neutronensterne, die man als Pulsare beobachtet. Ja? Mhm. Wo dieser Lichthaus, das hatten wir schon mal,
ja, genau,
dieser Leuchtturmeffekt da zustande kommt. Ja? Und bei den Gamma-Ray-Bursts ist es ähnlich. Diese Gamma-Strahlung ist auch extrem fokussiert und kommt halt wahrscheinlich nur an zwei symmetrischen Stellen aus dieser Quelle heraus. Weil wenn sie nicht so fokussiert wäre, dann könnte sie nicht so hell sein, wie sie ist. Ja?
Verstehe.
Aber sonst würde da zu viel Energie drinstecken und das wäre irgendwie physikalisch gar nicht mehr möglich, dass es auf solche Distanzen ein so helles Ding und so weiter. Ja?
Sehen wir denn bei Gammastrahlung dasselbe wie bei Pulsaren, also ein regelmäßiges Blitzen?
Ah, nein.
Also sehen wir, dass da was rotiert oder sind das eher Jets, die irgendwo rauskommen?
Es ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt schon so regelmäßige veränderliche Quellen auch, aber die eigentlichen Gamma-Ray Bursts und vor allem auch die geheimnisvollen, also wenn man nicht weiß, was sie sind, das sind einmalige Gelegenheiten. Da explodiert irgendwas. Einmal. Gut, so wie bei einer Supernova, mehr oder weniger. Aber es sind meistens, besondere Arten von Supernovae, die da passieren müssen, um das zu kriegen, ja, um auch vor allem diese Fokussierung dieser Jets zu bekommen. Und ein nettes Beispiel dafür ist der sogenannte Christmas Burst. Ja, yeah, der ist halt zu Weihnachten passiert und darum heißt der, wahrscheinlich heißt er auf Deutsch Weihnachtsblitz. Ja, der heißt auf Deutsch Weihnachtsblitz.
Nein.
Der Weihnachtsblitz.
Nee.
Tschaka. Christmas Burst klingt viel besser als das, ja, was passiert, wenn man zu Weihnachten zu viel isst. ein extrem langer Gamma Ray Burst, nämlich 28 Minuten. Na, das nenne ich mal ein Weihnachtsgeschenk.
Ja.
Und ein einmaliger quasi Burst, 28 Minuten lang, eine ganz besondere Geschichte.
Hat man nur leider nicht sehen können.
Man hat da irgendwie, was da vermutet, also man weiß immer noch nicht, was da genau passiert ist. Es gibt zwei Hauptszenarien, sagen wir jetzt mal, was bei diesem Weihnachtsburst wirklich passiert ist. Und eins ist eine Kollision von zwei Sternen, und zwar eine ganz besondere, nämlich wo ein roter Riese, also ein quasi gerade schon sterbender, aufgeblähter Stern, der einen dichten Kern noch hat, aber von einer riesigen, ne, weniger dichten Hülle an Sternmaterial umgeben ist, ja, diese super so Erdbahn groß oder noch größer, mit einem Nachbarn, einem sehr kompakten Stern, ja, einem Neutronenstern vermutlich oder vielleicht sogar ein schwarzes Loch. Und die beiden sind quasi miteinander verschmolzen. Also es war so, dass der rote Riese sich ausdehnt und irgendwann einmal quasi diesen Neutronenstern, der sein naher Nachbar ist, da mit einschließt in seine Hülle, ja. Was dazu führt, dass der Neutronenstern abgebremst wird von dem ganzen Material, anfängt Material quasi da anzusammeln, um sich herum anzusammeln, dann kriegt der Neutronenstern eine kleine Akkretionsscheibe und kommt immer näher und näher an den Kern dieses roten Riesen heran und dann bilden sich diese Jets quasi nach oben und nach unten, die dann mit dem schon quasi ausgeworfene Material oder mit der dünnen Sternhülle, die diesen roten Riesen dann noch umgibt, da interagiert, ja, die Jets knallen in den Rest von diesem Stern, von diesem Riesenstern hinein und es kommt zu einer Art langsamen, schwächeren Supernova, die ich möglicherweise gar nicht im sichtbaren Licht sehen kann. Also es ist trotzdem eine Sternexplosion, aber es ist quasi ein lang hingezogener Prozess.
Also weniger eine Explosion als eine Korrosion.
Big Mess. Mess. Ja, big, genau.
Also, ja.
Ja, aber das, ich meine, das heißt Common Envelope Jet Supernova.
Krass.
Wenn das kein geiler Begriff ist. Weil eben diese Common Envelope, also die gemeinsame Hülle dieser beiden Sterne, ja, dieser rote Riese, der den Neutronenstern schon in seine eigene Hülle da mit eingedingst hat, sich der Jet bildet und dann es eben dann bei der Verschmelzung dann im Endeffekt doch auch noch zu einer Supernova kommt. Das könnte das Ding sein, was eben bei diesem Weihnachtsburst passiert ist, in einer fernen Galaxie, ja? Also
natürlich
weit weg.
Wissen wir, dass es Common Envelope Jets Supernova gibt? Oder ja, also mutmaßen wir nur, dass es sie geben muss, weil wir diese Gamma-Blitze sehen?
Es gibt da andere Kandidaten, die jetzt auch nicht unbedingt einen Gamma-Blitz, quasi einem Gamma-Blitz zugeordnet sind, wo man aber eine Supernova auch beobachtet, die sehr lang dauert. Weil Supernova, quasi normale Supernova, die haben ja alle eine gewisse, die explodieren und werden dann wieder schwächer, ja, also die haben eine gewisse Lichtkurve, die haben einen Verlauf in ihrer Helligkeit. Jetzt ist bei diesen Arten von Supernovas so, dass die einen ganz anderen Verlauf haben und viel länger dauern, aber weniger stark sind. Also insgesamt quasi, die Helligkeit ist über einen viel längeren Zeitraum da irgendwie verteilt und so weiter, ja. Und das ist eine Möglichkeit, diese quasi langsamen, schwächeren Supernovae zu erklären. Den Gamma Ray Burst siehst du aber nur, wenn du quasi auf den Jet von oben drauf schaust. Ja,
auf die Akkretionsscheibe.
Ja. Genau. Und das heißt, es muss nicht unbedingt zu einem Gamma-Ray-Burst kommen, wenn so eine Common Envelope Jet Supernova passiert. Also das ist alles so scheiß kompliziert da draußen in diesem
Universum. Aber wenn wir, das scheint ja vergleichsweise alltäglich zu sein im Universum, wenn wir dann überall Gamma-Strahlung aus allen Richtungen sehen.
Die also Gammastrahlung ist, naja, alltäglich jetzt vielleicht nicht, aber es ist nicht ungewöhnlich. Hm. Also Gammastrahlung siehst du überall da draußen. Hm. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber eben es gibt so viele verschiedene Gammastrahlungsquellen, dass man muss fast für jede neue Quelle sich dann irgendwie ein neues Szenario überlegen, was da passiert sein könnte. Ja. Mhm. Die andere Option, das andere Szenario, ist fast noch cooler. Es passt nämlich auf die Lichtkurve und so weiter, die man da beobachtet. Genauso wie halt so ein Orgel-Szenario ganz weit weg passt auch ein anderes Szenario viel näher an uns dran. Du brauchst ein kompaktes Ding, das in ein weniger kompaktes Ding quasi hinein stürzt. Und die nah an uns dran Version dieses Szenario ist, es könnte ein kleines Objekt wie ein Asteroid oder ein Komet in einen Neutronenstern hineingeknallt sein. Mhm. Wie cool ist das bitte? Findest du das nicht so toll?
Doch, aber ich frage mich gerade, wie das aussieht. Also wie das in, also ne, weil so Asteroid klatscht auf Planet, kennen wir ja.
Ja. Ich finde das super, weil das ist eine Frage, die ich auch oft von Kindern im Planetarium gestellt bekomme, wenn wir uns die Sonne anschauen.
Wo mein Niveau ist.
Aber hey, die Zehnjährige stellen die besten Fragen oder vielleicht sogar noch ein bisschen jüngere Kinder. Also die haben es einfach drauf. Naja, wie auch immer. Wenn man sich einfach so einen Stern anschaut, ne, also Riesenfeuerball, natürlich kommen dann einem Gedanken, boah, was passiert, wenn da irgendwas hineinfliegt? Und dann ist immer so die Frage, was passiert, wenn ein Asteroid in die Sonne fliegt? Oder so, ja, natürlich.
Nix.
Nicht viel.
Also dem Asteroiden alles, bei dem Rest passiert nichts.
Aber anscheinend ist der Kontakt eines Kometen, sagen wir jetzt mal, mit einem Neutronenstern doch kann so geartet sein, dass dabei Gammastrahlung erzeugt wird, die dann, wenn wir genau in der richtigen Richtung quasi drauf schauen, auch wieder als Gamma-Ray-Burst bei uns zu sehen ist. Ist fetzig, oder?
Wie macht der Neutronenstern das? Also was passiert am Neutronenstern, dass er dann so einen Gamma-Ray-Burst aussendet?
Das muss ich jetzt ehrlich gestehen, weiß ich auch nicht genau. Ich meine, so ein Neutronenstern ist einfach an sich schon ein extrem abstruses Gebilde. Ja? Das hat irgendwie eine Dichte von, ich weiß nicht, ein Gebirge pro Teelöffel oder so, ja, das ist hat eine Kruste, ist ja auch nicht nur aus Neutronen, sondern hat eine dicke quasi Kruste aus Eisen und so weiter und so fort.
Und flitzt, ich mein, aber witzig schnell im Kreis.
Und also dreht sich. Ja, dreht so, vielleicht hat es mit dieser Rotation zu tun, ich weiß auch nicht so genau.
Kurz auf die jeden Rotation Fall gestoppt wird oder zumindest also kurz verlangsamt wird.
Also was Gammastrahlen erzeugt, ist eigentlich immer oder meistens, fast immer, sehr, sehr schnelle, extrem schnelle Teilchen. Also Gammastrahlen ist das, was quasi passiert, wenn meistens Elektronen sich arg aufführen.
Ja.
Ja, wenn Elektronen, die extrem schnell unterwegs sind, mit Dingen interagieren. Also entweder mit Prozessen im Atomkern selber, ja, oder Elektronen mit Magnetfeldern kommt Gammastrahlung raus, wenn sie sehr, sehr, sehr schnell sind und die Magnetfelder sehr, sehr, sehr stark sind. Oder auch wenn superschnelle Elektronen mit Licht interagieren. Ja. Die können das Licht quasi anhauen, anstoßen und so quasi aus normalen, sagen wir jetzt mal, niedrigenergetischeren Photonen so hochenergetische Photonen machen. Ja, die können ihre Energie an das Licht übertragen.
Ja.
Und es ist natürlich jetzt so, dass das eine Frage ist, alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Ja, also das passiert selten und darum gibt's von diesen Gamma-Photonen eigentlich ja auch wenige. Das sind die Freaks. Ja.
Ja.
Das sind die Freak-Photonen, wo gerade irgendwas Orges passiert ist und die quasi aus Gründen des Zufalls ja einfach so viel Energie abgekriegt haben.
Aber im Beschleuniger können wir die erzeugen, ne?
Ja, und sie werden auch im Beschleuniger erzeugt. Sie werden ja auch, man nennt das ja auch, diese Objekte da draußen, also jetzt mal alle möglichen Sachen, ne? Also meistens sind das Supernova-Explosionen, Neutronenstern-Kollisionen, ist auch ein super heißer Kandidat und nicht nur ein Kandidat, sondern es sind schon einige Gamma-Ray-Bursts auch mit Neutronenstern-Kollisionen in Verbindung gebracht worden, vor allem dank LIGO, ne, dem Gravitationswelleninstrument. Das hat 2017 war das, glaube ich, diese Neutronenstern-Kollision quasi in verschiedenen Wellenlängen beobachtet. Hm. Also verschiedene, auch sichtbares Licht, Gamma-Ray-Bursts und Gravitationswellen, wo man zurückschließen kann, was für Objekte sind da jetzt miteinander kollidierte. Diese ganzen Objekte, die Gamma-Ray-Bursts oder überhaupt Gammastrahlen erzeugen, nennt man ja auch, oder viele davon, nennt man ja auch kosmische Beschleuniger.
Ah.
Ja, also das ist irgendwie ein CERN auf galaktischem Level.
Da träumen die von in der Schweiz.
Ja. Nicht nur in der Schweiz.
Jetzt bauen wir mal eine richtig lange Röhre.
Aber es ist im Endeffekt, es sind wirklich ähnliche Prozesse. Wenn du halt ein Magnetfeld hast, das, ich weiß nicht, wie viele Male stärker ist und Geschwindigkeiten, gut, die Geschwindigkeiten sind ähnlich, ne? Eine andere Lichtgeschwindigkeit, wenn du Elektronen quasi so stark beschleunigen kannst, kommen da Gammastrahlen dabei raus, ja. Also es ist irgendwie verschiedene, eben wie ich am Anfang schon gesagt habe, verschiedene Arten, diese Gammastrahlen zu erzeugen. Aber diese beschleunigten Elektronen sind eine der Hauptverdächtigen, ja, die Gammastrahlen machen. Aber was noch interessant wäre, fällt mir gerade ein. Du hast am Anfang gefragt, kann man die nicht von der Erde auch beobachten?
Ja.
Das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich, also das Ding ist, wenn ich Gammastrahlen beobachten will oder beobachten, ne, detektieren, die Dinger, die fetzen mir ja überall durch. Ich brauche ja einen Detektor, der extrem viel Masse hat, mit dem ich diese Gammastrahlen quasi aufhalten kann. Ja?
Ja.
Das macht man mit irgendwelchen Schichtdingern, Folien, wo die Gammastrahlen dann hineinknallen und Elektronen erzeugen und so weiter. Ja. Und dann habe ich Detektoren, Foliendetektoren, das ist ein riesen Sandwich und bla bla bla. Aber das Ding ist, dass die sehr schnell sehr schwer werden und zwar zu schwer für den Weltraum. Das heißt, das ist irgendwie erstens der Uraufwand und zweitens urteuer und geht auch nur bis zu gewissen Energien, ja. Weil je mehr Energie meine Gammastrahlung hat, desto ärger, also fetter muss mein Detektor sein.
Also und wozu sollen wir den Aufwand treiben, wenn wir sowieso Satelliten haben, die das können, außerhalb der Erdatmosphäre?
Die was können?
Ne, die Gammastrahlen sehen.
Ja, aber eben halt nur bis zu einem gewissen Punkt.
Stimmt,
das heißt, es wäre doch schön, wenn man das auf der Erde auch machen könnte.
Stimmt,
es ist aber so, dass die, so meine ich, andersrum, genau. Also es ist aber natürlich blöderweise so, dass die Atmosphäre, dass die Atmosphäre Gammastrahlen sehr gut absorbiert. Die kommen nicht unten an, glücklicherweise, sonst wären wir alle nicht hier. Aber, und jetzt kommen wir wieder auf den, zum Anfang zurück. Es ist eigentlich genauso wie bei den Neutrinos möglich, Gammastrahlen von der Erdoberfläche aus indirekt zu beobachten, indem ich die Cherenkov-Strahlung beobachte, die sie verursachen, wenn sie mit der Atmosphäre interagieren. So wie die Neutrinos in dem Ice Cube-Detektor zum Beispiel mit dem Eis, Wassermolekülen dann doch irgendwann einmal interagieren, ja, das eine oder das andere von den Zintilliarden, die da bei uns ankommen, ja. Und eben dann interagieren, andere Teilchen erzeugen, die sich dann schneller als das Licht in dem Medium bewegen und diese, quasi diesen Überlichtknall auslösen, dieser Cherenkov-Strahlung. Genau das passiert mit den Gamma-Photonen auch, wenn die in die Atmosphäre hineinkrachen. Die erzeugen Teilchen, hauptsächlich auch wieder Elektronen und Positronen, die sich dann kurzfristig mit Überlichtgeschwindigkeit in der Luft, ja, nicht Überlichtgeschwindigkeit im Vakuum, das geht nicht, sondern Überlichtgeschwindigkeit in der Luft, durch die Luft bewegen.
Und darum ist der Himmel blau.
Und darum ist der Himmel blau. Und blitzt die ganze Zeit so schön blau. Ja. Nein, das wäre total cool, wenn wir das sehen könnten.
Du schaust
drauf und es geht die ganze Zeit. Nein, aber wir können Teleskope bauen, die diese Lichtblitze in der oberen Atmosphäre sehen können. Genau das machen wir. Es gibt Teleskope, die können diese Lichtblitze beobachten. Und diese Lichtblitze, die sind extrem kurz, weil der Scheiß so schnell ist. Ja? Ja. Das sind irgendwie Milli- oder ich glaube sogar Nanosekunden oder mehrere Nanosekunden, die diese Lichtblitze andauern. Die machen eine Art Kegel, ja, einen kleinen Kegel, mehr oder weniger halt super kurz, aber der Kegel ist da. Und das kann ich von der Erde aus beobachten. Und wenn ich jetzt zwei Teleskope habe, quasi stereoskopisch nennt man das, beobachte, also eigentlich wie die Augen.
Kann ich sogar die Richtung
genau, sagen. Kann ich die Richtung, genau, und den Weg dieses Kegels, also dann kann ich auf die Richtung, aus die dieses Gammaphoton, aus der dieses Gammaphoton kam, zurückschließen und kann mir quasi eine Karte des Himmels erzeugen. Ja, das ist eine natürlich sehr indirekte Art der Beobachtung, aber mit den entsprechenden Algorithmen und so weiter geht das mittlerweile. Und das sind extrem coole Geräte. Eins noch dazu stehen zwei davon an einem meiner überhaupt absoluten Lieblingsorte.
Big auf La fucking Palma. Telescope.
Big fucking, it is a big fucking telescope. Die sind, na, aber weißt du, die sind eigentlich die größten optischen Teleskope, die wir haben.
Ach.
Ja.
Ich dachte, das wäre irgendwie hier VLT.
Ja, VLT.
Oder ELT. VLT,
VLT, ein Teleskop vom VLT hat 8 Meter Durchmesser, ja. Spiegeldurchmesser. Diese zwei Teleskope, die heißen, haben auch übrigens einen extrem coolen Namen. Mhm. Magic.
Okay.
Finde ich gut. Science is reclaiming magic. Ja, magic is ours.
Ja,
Major Atmospheric Gamma Ray Imaging Cherenkov Telescopes. Also ein bisschen ein contrived, nennt man das auf Englisch. Ein bisschen bemüht, ein bemühtes Akronym. Aber ja, magic. Und die eben beobachten diese Cherenkov Lichtblitze. Riesenteile, ja, das sind zwei Teleskope. Ich glaube, eins ist 17 Meter Durchmesser.
Okay, ja? Das ist eine Ansage.
Riesig. Ja. Also die sind mehr als doppelt so groß wie die Einzelteleskope vom VLT. Aber natürlich haben die eine ganz andere, quasi, es ist ein optisches Teleskop, weil diese Cherenkov-Lichtblitze, die sind ja sichtbares Licht, ja, das ist bläuliches Licht. Oder es ist auch ein Spektrum, aber ein Teil davon ist im sichtbaren Bereich. Und die beobachten das nur, machen die jetzt, man könnte sagen, hey, jetzt habe ich da zwei 17-Meter-Teleskope auf der Erde rumstehen, wieso richte ich die nicht irgendwie einfach so, auf Dinge da draußen. Ja.
Ja.
Ist nicht wie ein quasi normales optisches Teleskop gebaut, sondern besteht aus quasi so einzelnen Spiegelelementen, weil ich möchte damit ja kein Bild machen. Ich mache ja da kein direktes Bild von dem Gammalicht,
ja, eben,
sondern ich will ja,
ja,
genau, und ich will nur schauen, wie. Ich brauche die Sensitivität, ich möchte nur dieses Photon quasi da detektieren und ich möchte wissen, wann es wo war, um diesen Lichtkegel quasi zu rekonstruieren. Das heißt, ich brauche eine extrem super High-Speed, super Zeitauflösung in meiner Kamera. Ja. Ich muss diesen Nanosekunden-Lichtblitz da irgendwie bestimmen können. Und eben, es geht mir nur um die Helligkeit, es geht mir nur um das Detektieren dieser Photonen. Das heißt, die machen kein Bild, das sind eigentlich nur riesen, gigantische Photonenzähler, ja.
Mhm.
Und mit einer super genauen zeitlichen Bestimmung, wann das Zeug angekommen ist bei uns. Darum kann ich damit leider nicht so viel anderes irgendwie beobachten.
Aber dafür den blauen Himmel.
Aber ja. Oh. Und auch dazu in La Palma, weißt du, wie geil dieser Ort ist, wo die stehen? Ich meine, das sind nicht die einzigen Orte, die einzigen Teleskope, die an diesem Ort stehen. La Palma, eine der Kanarischen Inseln. Nicht Las Palmas, nicht dort, wo ihr auf Urlaub hinfahrt.
Club Las Piranhas,
genau. Und das ist, also da stehen einige Teleskope dort an diesem Standort, ist irgendwie einer dieser Orte, wo halt oft diese Inversionswetterlage vorherrscht, wo die Wolken alle ganz weit unten sind und oben ist schön trocken und klar. Und es ist dieser diese Insel ist ja quasi ein eingestürzter, riesiger Vulkan, ja. Mhm. Weißt du, wie die ausschaut von der Geografie?
Nee, gar nicht. Ich google mir das mal. Ah, ja, oh ja, das ist tatsächlich, ja, das ist
Die Teleskope stehen quasi an einem Rand, also quasi am äußeren Hang dieses ehemaligen Riesenvulkans, der da irgendwie eingestürzt ist, also schon vor einiger Zeit, ja. Und eine gigantische Caldera nennt man das, einen Kessel zurückgelassen hat, dessen Seitenwände ungefähr so an die 1000 Meter hoch sind, ja, vertikal fast. Der hat 1000 Meter hohe Kesselwände rundherum und du stehst bei diesen Teleskopen quasi knapp unterhalb des Randes von diesem gigantischen Kessel.
Ich glaube, da muss ich mal hin.
Es ist echt krass. Und du kannst manchmal diese Wolken, Wasserfälle beobachten, wo die Wolken von der anderen Seite, von der gegenüberliegenden Seite quasi hochsteigen und über den Rand dieses Kessels nach unten fallen.
Oh geil, das ist Magic. Magic ist die Helmholtz-Gemeinschaft dran beteiligt.
Ja, na bitte.
Da muss ich, das ist cool. Also ist Desi, der Desi ist dran.
Ja, ja,
dran
genau. Das ist eine riesen Kollaboration auch. Ja, ja.
Das muss ich mal versuchen. Vielleicht zahlen die mir ja sogar eine Reise nach La Palma. Das finde ich geil.
Machen wir da mal einen Live-Podcast von dort.
Ja,
darf ich mitkommen?
Chef, bitte.
Oh, ja, extrem cool. Da musst du unbedingt hin. Und ihr auch.
Sehr geil. Ruth Grützbauch, ich danke für den Tipp.
Ja, gerne.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ist nicht tot.